Ja, es geht heute um ein Thema, was uns alle irgendwie betrifft. Das Thema heißt mit Spannungen leben. Und ich denke, jeder von uns kennt Spannungen und es ist ja auch ganz normal, ist nicht unbedingt negativ, dass es Spannungen gibt. Ohne Spannung wäre unser Leben ja auch irgendwo langweilig. Und es gibt viele Menschen, auch gerade in unserer Zeit, die provozieren direkt Spannungen, indem sie Sachen unternehmen, die sehr riskant sind. Extremsport, ihr kennt vielleicht das Zeugnis vom Schröderhirsch, der auch mal so gelebt hat mit Drachenfliegen und Klettern ohne Seil und solche Dinge. Das ist ja sehr spannend. Das gibt so ein prickelndes Gefühl. Aber die Gefahr wird natürlich auch oftmals unterschätzt. Und es gibt immer wieder Menschen, die diese Risikobereitschaft mit ihrem Leben bezahlen. Aber darum geht es heute nicht in der Predigt. Es geht um Spannungen in unseren Beziehungen. Spannungen, die von uns selber auch ausgehen können oder vielleicht von anderen Menschen. Spannungen in unserer Arbeitswelt, in unserer Familie. Und sogar auch in der Gemeinde. Wie ich heute hergefahren bin, da stand mir das so vor Augen. Ich bin durch Freudsmoos gefahren, durch Palling und überall so viele rote Dächer, habe ich mir gedacht, was mag unter diesen Dächern alles sein? Die Gärten sind oft schön geschmückt und bald werden auch wieder Geranien auf dem Balkon sein. Aber wie viele Spannungen gibt es unter diesen Dächern und vielleicht sogar in unseren eigenen Häusern. Und diese Spannungen können uns manchmal ganz schön belasten und sind auch nicht ungefährlich, besonders unter Gotteskindern. Und ich habe da so eine Hinweistafel mitgebracht, dass sich das auch ein bisschen einprägt bei uns. Vielleicht kennen wir das. Hochspannung, Vorsicht, Lebensgefahr, lesen wir da und dort mal auch als Hinweis. Und solche Spannungen belasten auch unser Glaubensleben und belasten auch unser Zeugnis vor der Welt und den Menschen gegenüber, die Gott nicht kennen. Deswegen wollen wir uns heute einfach mal Zeit nehmen, anhand von Gottes Wort zu lernen, wie wir uns davor schützen können und was wir dagegen tun können. Wir kommen ja jetzt von Ostern her und haben die Auferstehung gefeiert, dass Jesus lebt und dass er wahrhaftig auferstanden ist. Aber oft wirkt sich das so wenig aus in unserem Leben. Und wie der Tom auch schon gelesen hat am Anfang, ihre Augen wurden gehalten. Wir gehen mit Jesus, wir leben mit Jesus. Aber unsere Augen sind manchmal gehalten, dass wir Jesus gar nicht so mit im Alltag hineinnehmen, obwohl er eigentlich da ist. Und eines muss uns ja klar sein, auch wenn Satan uns nicht aus des Vaters Hand reißen kann, wie wir im Wort Gottes lesen, es bereitet ihm größte Freude, Spannungen zu schaffen und Keile zwischen Menschen und auch zwischen Gottes Kinder zu treiben und sie zu trennen. Und da sind mir heute drei Fragen besonders wichtig, die wir uns stellen sollten bei zwischenmenschlichen Spannungen. Die erste Frage: Stehe ich wirklich auf Gottes Seite? David hat mal ein Gebet gebetet, dass wir immer wieder auch zu unserem eigenen Gebet machen sollten. Das steht im Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Als der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dass einer von ihnen ihn verraten würde. Da wurden die Jünger sehr traurig und fragten ihn einen nach dem anderen: Herr, bin ich's? So lesen wir in Markus 14. Und ich denke, das ist echt die geistliche Haltung. Wir alle sind Menschen und wir alle können uns täuschen. Es kann auch einmal sein, dass wir einen Kampf führen und wir meinen, es ist ein Kampf für die Wahrheit, für das Reich Gottes, und es ist doch gegen Gottes Willen. Also die erste Frage: Stehe ich wirklich auf Gottes Seite? Die zweite Frage: Stehe ich in der Gottesfurcht oder in der Menschenfurcht? Will ich wirklich Gott gefallen oder den Menschen mehr gefallen? Und die dritte Frage: Habe ich alles getan, was in meiner Möglichkeit steht, um eine Sache, um eine Angelegenheit, um ein Problem zu klären oder zu bereinigen? Aber zunächst zur ersten Frage: Stehe ich wirklich auf Gottes Seite? Was bewegt mich momentan in den Spannungen, in denen ich stehe? Was ist in meinem Herzen drin, wenn wir so mal in uns reinschauen? Ist da vielleicht Bitterkeit, Hochmut, Selbstmitleid, Neid oder Eifersucht oder Richtgeist? Denn wir alle sind ja geprägt von unserer Vergangenheit, von allem, was wir auch an negativen Dingen erlebt haben. Vielleicht sogar von Missbrauch oder Trennungen, Scheidung, von Sünde in unserem eigenen Leben, von Traditionen, die uns geprägt haben, vielleicht von Eltern oder von Gemeinde. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit relativ viel mit Zeugen Jehovas zu tun gehabt, und es ist ja eine sehr gesetzliche Religion, kann man sagen. Und da ist es zum Beispiel so, dass man keine Geburtstage feiert, Weihnachten nicht feiert, denn man will ja nicht heidnisch sein. Weihnachten wird als heidnisches Fest bezeichnet. Und in manchen Dingen, da ist man sehr streng und sehr genau, was einzuhalten. Und ich habe Zeugen Jehovas auch zu Hause besucht und habe mir so die Bücher im Regal angeschaut und habe mir gedacht: Aber das ist eigentlich auch heidnisch, was da drin steht. Da habe ich zum Beispiel mal ein dreibändiges Lexikon entdeckt über Aberglauben. Und da steht alles drin, was man alles so glauben kann, wie es im Heidentum halt üblich ist. Kein Aufklärungsbuch, sondern wirklich ein heidnisches Buch. Und so können wir auch auf bestimmte Dinge können wir sehr unseren Blick darauf lenken, und wir sehen das bei anderen. Aber was uns selber betrifft, sind wir oft blind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir selber auch immer wieder klarkommen vor dem Herrn. Und das war David wichtig, so wie wir im Psalm 139 gelesen haben. Und deswegen konnte David auch unheimliche Spannungen aushalten. Ich möchte euch mal eine Spannung zeigen, in der David gelebt hat. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, was da in seinem Herzen auch vorging. Im 1. Samuel 18, ab Vers 5. Es war die Zeit, als Saul noch König war, aber wo er von Gott im Grunde genommen schon abgesetzt war. Und dann heißt es in Vers 5: Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und es gefiel allem Volk gut und auch den großen Sauls. Es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, unter Jauchzen, mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 geschlagen, aber David 10.000. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm und er sprach, Sie haben David 10.000 gegeben und mir 1000, ihm wird noch das Königtum zufallen. Und Saul sah David scheel an von dem Tag an und hinfort. Am anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei in seinem Haus. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1000 Mann. Und David zog aus und ein vor dem Kriegsvolk und richtete all sein Tun recht aus und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute es ihm vor David. Also Spannung hoch 3. Aber wir sehen, Gott segnete David, weil er treu seinen Dienst versah. Und das erregte die Eifersucht von König Saul, der durch seinen Ungehorsam gegen Gott, so lesen wir in Vers 15, der immer wieder von einem bösen Geist zum Jähzorn und zur Tobsucht verführt wurde. Das Spannendste aber war, dass dieser David auch noch geholt wurde, um den tobsüchtigen Saul auf der Harfe vorzuspielen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Stell dir vor, du wärst David und du sitzt vor Saul mit der Harfe und er kocht innerlich und du weißt genau, er kocht wegen dir. Und er hält seinen Speer in die Hand. Und jetzt sollst du auch noch richtig spielen. Wer ein Musikinstrument spielt, der weiß vielleicht noch mehr, wie es einem da gehen kann. Eine Harfe. Du sollst eine Harfe zupfen und die richtigen Töne erwischen. Und da sitzt einer oder steht einer mit einem Speer vor dir. Und das geht nur, wenn du den Herrn auf deiner Seite hast. Und das hatte David. Weil er nicht Hass mit Hass beantwortet hat. Saul hatte den Spieß in der Hand, aber David hatte den Herrn hinter sich. Und das sollten wir nie versuchen umzudrehen. Wir sollten nie den Spieß in die Hand nehmen. Sondern es ist wichtig, dass wir wissen, der Herr steht hinter mir. Und der Herr steht aber nur hinter mir, wenn ich nicht den Spieß in die Hand nehme. Versuch nie, das umzudrehen. Und auch unsere Zunge kann so ein Spieß sein. Vielleicht ist keiner unter uns, der mal wirklich einen Spieß oder ein Schwert in die Hand genommen hat oder einen Revolver gezogen hat. Aber unsere Zunge kann so ein Spieß sein. Und wie oft hätte auch der Herr Jesus diesen Spieß gebrauchen können, als er beschuldigt wurde, auch in der Passionszeit. Und immer wieder sehen wir, Jesus schwieg still auf die Anschuldigungen. Und wir sollten uns deshalb hüten in den Spannungen, in denen wir stehen, dass wir uns versündigen und unbedacht reagieren. Wenn Spannung sich schnell entlädt, kann das sehr schmerzhaft sein. Wir können das ausprobieren, wenn wir mal sind die Kühe wieder draußen, wenn wir zum Weidezaun gehen, mal einen Finger draufsetzen, da entlädt sich ganz schnell Spannung. Und es tut weh. Nimm dir ein Beispiel an Hiob, der neben den Schicksalsschlägen und seiner Krankheit auch noch eine Frau hatte, die zu ihm sagte, sage Gott ab und stirb. Sie hat ihn nicht getröstet. Sie hat ihn nicht Mut gemacht. Als Ehefrau wäre es ja gut, wenn sie ihn wenigstens unterstützen würde. Aber sie sagt noch, sage Gott ab und stirb. Mit anderen Worten, nimm dir das Leben, häng dich auf, mach keinen Sinn. Und Hiobs Antwort war in Kapitel 2, Vers 10, haben wir Gutes empfangen von Gott, sollten wir nicht das Böse auch annehmen? Dann heißt es weiter, in all dem versündigte Hiob sich nicht mit seinen Lippen. Also die Frage an uns, stehen wir auf Gottes Seite, so wie wir es bei David sehen oder auch bei Hiob? Dann lass uns ein Licht sein für Jesus in der Situation, in den Spannungen, in denen wir stehen. Die zweite Frage, wem wollen wir gefallen? Wollen wir Gott gefallen oder Menschen gefallen? Stehen wir in der Gottesfurcht oder fürchten wir uns vor Menschen? Im ersten Buch Könige, Kapitel 18, sehen wir einen gottesfürchtigen Mann, der die rechte Hand eines gottlosen Königs war, nämlich des Königs Ahab. Und dieser Mann hieß Obadja. Und Obadja war ein Mann, auf den sich sein Herr, sein König verlassen konnte. Aber es heißt auch von ihm in Vers 3, er fürchtete den Herrn. Und deshalb versteckte er 100 Propheten des Herrn in Höhlen, obwohl das gerade das Gegenteil war von dem, was sein Vorgesetzter wollte. Und er sorgte auch noch für ihre Verpflegung in einer Zeit, wo es fast nichts zu essen und zu trinken gab. Da können wir auch sagen, Hochspannung, Vorsicht, Lebensgefahr. Wenn das sein Herr wüsste, dann wäre er gleich weg. Hochspannung am Arbeitsplatz. Wie hält man das aus? In Vers 12 sagt er auch, als er mit Elia im Gespräch ist, und doch fürchte dein Knecht den Herrn von seiner Jugend auf. Ihm war es wichtig, von Jugend an gottesfürchtig zu sein. Ja, er hatte Angst vor dem König, aber die Gottesfurcht vertrieb die Angst. Und das ist auch wichtig für uns, wer vor den Spannungen kapituliert, der macht Kompromisse. Aber wer auf Gottes Seite steht, wer Gott fürchtet, der kann die Spannung ertragen und die Angst überwinden. Gottesfurcht schützt vor Menschenfurcht. Und dann die dritte Frage, habe ich alles getan, was in meiner Möglichkeit steht, um eine Sache, um ein Problem zu klären, zu bereinigen? Dazu auch eine Stelle aus dem Alten Testament im Josua Kapitel 21. Da sehen wir das Volk Israel, wie es im Land Kanaan endlich zur Ruhe gekommen ist. Kapitel 21, Vers 43 heißt es dann, so hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es ein und wohnten darin. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündet hatte. Es war alles gekommen. Also das Volk Israel war echt gesegnet. Es ist endlich Ruhe eingekehrt. Nur eines fehlte noch, die Rubeniter, die Gatiter und die Hälfte vom Stamm Manasse, die mussten noch ihr Erbe antreten auf der anderen Seite des Jordans. Und alles lief bestens. Von Josua bekamen sie noch ihren Segen. So können wir im Kapitel 22, Vers 7 lesen. Und dann, bevor sie den Jordan überschritten, bauten sie noch einen großen Altar. Und dieser Altar sollte eine Erinnerung sein für die nächste Generation, dass nicht so schnell vergessen wird, was Gott getan hat. Er sollte dafür ein Zeichen sein, dass auch diese 2,5 Stämme, die jetzt über den Jordan gehen, dass sie auch zum Volk Gottes gehören und dass sie an Gott bleiben wollten. Und das war echt gut gemeint. Das war keine böse Absicht, was sie da getan hatten. Und sowas kennen wir vielleicht auch. Wir machen etwas, vielleicht auch in der Gemeinde, was wir sehr gut meinen. Aber es wird total anders verstanden, als wir es gemeint haben. Und hier in unserem Beispiel, da fallen uns zwei Dinge auf. Und zwar, das Volk Israel, sie hatten etwas sagen hören. Sie hatten ein Gerücht gehört und sie reagierten total schnell und heftig. Sie hatten schon ihr ganzes Waffenarsenal aufgefahren, nur wegen eines Gerüchts. Sie wollten gegen diese 2,5 Stämme kämpfen. Und wisst ihr, da klatscht der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der klatscht in die Hände, wenn sowas geschieht. Wieder ein Streit unter dem Volk Gottes, unter den Gläubigen. Aber zum Glück gab es auch noch vernünftige Leute in Israel, sonst wäre alles gleich eskaliert. Und diese Leute schickten erstmal eine Delegation voraus, um mit den Altarbauern zu sprechen. Und wie schnell war dann alles geklärt? Das könnt ihr mal zu Hause lesen, das ganze Kapitel 22. Und zum Schluss heißt es dann in Vers 31, und Pinhas, der Sohn Eleasars, der Priester, sprach zu den Söhnen Ruben, Gad und Manasse, heute erkennen wir, dass der Herr unter uns ist, weil ihr euch nicht an dem Herrn versündigt habt mit dieser Tat. Nun habt ihr die Israeliten errettet aus der Hand des Herrn. Da kehrten Pinhas, der Sohn Eleasars, der Priester, und die Obersten aus dem Land Gilead von den Söhnen Ruben und Gad ins Land Kanaan zu den Israeliten zurück und sagten es ihnen an. Das gefiel den Israeliten gut, und sie lobten Gott und sagten, dass sie nicht mehr gegen sie zu Felde ziehen wollten, um das Land zu verderben, darin die Söhne Ruben und Gad wohnten. Und die Söhne Ruben und Gad benannten den Altar, denn Zeuge ist er zwischen uns, dass der Herr Gott ist. Also zum Glück gab es auch noch vernünftige Leute, da gehörte der Pinhas dazu und einige andere. Und auf einmal wird der Stein des Anstoßes, der zuerst gewesen ist, wird zum Stein des Zeugnisses und der Herr wird geehrt dabei, wo Menschen, wo Gläubige anfangen, etwas miteinander auszusprechen, zu klären und sich zu versöhnen. Wir müssen in Spannungen auf unsere Charakterschwächen aufpassen. Satan will uns immer wieder zu fleischlichem Verhalten hinreißen, gerade auf dem Gebiet, wo wir besonders anfällig sind. Und im Galater 5, Vers 20, da heißt es ja, was aus unserem Fleisch alles hervorkommt. Da steht von Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid. All diese Dinge können aus unserem Fleisch, aus unserem Herzen hervorkommen und wieder hervorbrechen. und es ist total kontraproduktiv. Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. Wir fahren Gottes Werk an die Wand, wenn wir im Fleisch enden, in unserem Verhalten. Wir müssen miteinander reden, klären, miteinander beten, vergeben und lieben. Wir kennen vielleicht 1. Korinther 13 auswendig. Und vielleicht hängt er auch, gibt so schöne Wandbilder, wo 1. Korinther 13 draufsteht und das schenkt man auch gern zur Hochzeit. Aber manchmal hängt es nur an der Wand und nimmt gar keine Gestalt an in unserem Leben zu Hause. 1. Korinther 13, ab Vers 4. Das sollten wir uns auch immer wieder vor Augen halten. Die Liebe ist langmütig oder geduldig, kann man auch sagen. Sie ist freundlich. Die Liebe eifert nicht oder ist nicht neidisch. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Vielleicht kennen wir es auswendig, aber wichtig ist, dass wir es anwenden. Und eine schöne Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gesagt habe, das finden wir auch im 1. Petrusbrief, 1. Petrus 3, ab Vers 8. Da finden wir auch den Jahresspruch für dieses Jahr. Da heißt es, endlich aber, oder zum Schluss, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, also dieses Schwert, von dem wir gesprochen haben, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab von Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Wenn der Herr hinter euch steht. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Thron und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Also diese Verse zeigen uns, wenn Spannungen da sind, dann entspanne dich erstmal selber. Räum aus, was in dir Spannungen verursacht. Ärger, Bitterkeit, Wut, Selbstmitleid, Neid, Eifersucht, Gerüchte, Gläubigkeit, richten. Und lass dich dafür füllen mit Früchten des Heiligen Geistes. Zum Beispiel Liebe, Barmherzigkeit, Friede. Und das heißt hier, dass wir ihm nachjagen sollen. Vielleicht sind wir alle schon mal jemand nachgejagt, irgendeinem Tier oder unseren Kindern oder sonst irgendjemand. Da braucht es den ganzen Kerl dazu. Und so sollen wir dem Frieden nachjagen, der Geduld, der Freundlichkeit, der Güte, der Sanftmut. Und vor allem vergib, so wie Gott dir vergeben hat. Und dann hast du Gott auf deiner Seite. Und wer mag dann gegen dich sein, wenn Gott auf deiner Seite ist? Diese Woche hatten wir Bruder Gönner vom Missionswerk Friedensbote bei uns zu Besuch. Er war im Hauskreis am Donnerstag. Und da ging es um das Thema vom Segen des Leids. Und er hat ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Wisst ihr wahrscheinlich die meisten, dass er vor 10 Jahren von einer Leiter gestürzt ist. Er ist plötzlich bewusstlos geworden und abgestürzt, hatte 3 Gehirnblutungen. Und das Erste, als er wieder aufwachte auf der Intensivstation, das war, dass Gott ihm gezeigt hat, es fehlt an Barmherzigkeit in meinem Leben. Und er wurde richtig gedrungen, auch zu seinen Kindern, zu jedem Einzelnen hinzugehen, mit jedem Gespräch zu führen, um Vergebung zu bitten, wo es an Barmherzigkeit gefehlt hat. Das war ein großer Meilenstein in seinem Leben vor 10 Jahren. Er war schon über 60 und muss erst mit 60 erkennen, es fehlt an Barmherzigkeit. Und in der Weise, in der Richtung sollen wir uns entspannen, in unserem eigenen Herzen. Wir dürfen uns Gottes Sicht der Dinge schenken lassen. Das ist ganz wichtig. Wir sehen oft die Sachen aus unserem eigenen Blickwinkel und beurteilen deswegen vieles falsch. Wir kennen vielleicht das Beispiel aus dem 2. Könige 6, wo Elisa sich in der Stadt Dothan befindet und das Ganze von den Aramäern belagert wird und sein Knecht, vermutlich Gehasi, geht ans Fenster und sagt, oh weh, mein Herr, die ganze Stadt ist umzingelt von den Feinden, was soll man jetzt machen? Und was sagt Elisa? Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann sieht er plötzlich hinter diesem ganzen Heer, was da steht, um diese Stadt zu umzingeln, da ist ein viel größeres Engelheer. Das Heer Gottes steht auch da. Und wisst ihr, was dieses Heer bewirkt hat? Es gab keinen gewaltigen Kampf. Es gab was ganz anderes. Gott hat dieses Heer der Aramäer mit Blindheit geschlagen. Und der Elisa geht dann hinaus und zeigt ihnen den Weg, wo sie hingehen sollen. Und sie entfernen sich dann von der Stadt Dothan. Und dann fragt sein Diener, jetzt könnten wir sie ja eigentlich umbringen. Jetzt haben wir sie alle. Nein, sagt Elisa, gib ihnen zu essen. Und sie bekommen Brot und Wasser vorgesetzt und sie sind nie mehr wiedergekommen. Von dieser Zeit an war es so, dass kein Heer der Aramäer diese Stadt mehr belagert hat. Vorher waren ständig Konflikte da, waren ständig Spannungen da. Aber dadurch, dass Gott ihm die Augen geöffnet hat, diesem Knecht, und dadurch, dass sie dem Feind in rechter Weise begegnet sind, haben auch die Spannungen aufgehört. Ich möchte es vielleicht zum Schluss noch lesen, im 2. Könige 6, Vers 21. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, also als er die Feinde sah und sie alle da zusammensaßen: Mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach: Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen Streifen der Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Und solche Spannungen wünsche ich euch, aber auch solche Lösungen, das wünsche ich euch und auch mir. Keiner kam zu Schanden hier, weder die Feinde noch die, die belagert wurden, aber Gott wurde durch das Ganze verherrlicht. Ja, und das wünsche ich uns allen, dass auch in den Spannungen, die oftmals sich nicht verhindern lassen, aber dass in den Spannungen Gott verherrlicht wird. Amen.